Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Es gibt ja viele Gründe, auf Berge zu steigen. Und wenn man heute so diesen Tag so angeschaut hat, den Nachmittag zumindest, hätte es ja ein paar Gründe gegeben, jetzt irgendwo mal ein bisschen die Aussicht zu genießen. Es hilft einem ja schon, wenn man nicht die grauen Wände in der Nachbarschaft sieht, sondern mal einen Blick in die Weite tun kann. Nun macht Jesus das aber nicht deswegen, dass er mit seinen Jüngern auf einen Berg steigt, um dort mal ein Selfie mit Gipfelkreuz zu machen, sondern er möchte seinen Jüngern den Blick weiten. Und dazu einige Bibelverse aus Markus 9. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Seine Kleider wurden strahlend weiß. Kein Tuchhersteller dieser Welt kann Stoff so leuchtend weiß machen. Da erschien Elia zusammen mit Mose vor ihnen. Sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose, eins für Elia. Denn Petrus wusste nicht, was er sagen sollte, so sehr waren sie von Furcht erfüllt. Dann zog eine Wolke auf und ihr Schatten legte sich über sie und eine Stimme erklang aus der Wolke: Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Plötzlich waren sie mit Jesus allein. Als sie sich umsahen, konnten sie niemanden mehr erblicken. Während sie vom Berg hinabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein: Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ein Gipfelerlebnis, aber nicht, um jetzt mal dem Alltag entrückt zu werden. Ein Gipfelerlebnis, und nur zu verständlich ist es, dass Petrus das am liebsten festhalten möchte. Wenn man mal so irgendwo raus ist, ja, kennt man vielleicht vom Urlaub irgendwo hin, dass man sagt, am liebsten möchte ich gar nicht mehr zurück, wieder irgendwo auf die Arbeit, den Chef treffen und sich mit den alten Problemen auseinandersetzen. Aber Jesus geht nicht wegen der Aussicht, sondern wegen dem besseren Durchblick mit seinen Jüngern dort hoch. Ein wesentliches Erlebnis, was sie dort haben auf dem Berg: Sie sehen Jesus in Klarheit und Herrlichkeit. Dieses Wort, was in den meisten Bibeln als Überschrift drüber steht, die Verklärung, das ist ja missverständlich. Denn der Begriff verklären hat ja in unserer Sprache so eine Wandlung durchlaufen. Wenn man heute sagt, er verklärt etwas, dann steht es meistens dafür, dass man im Rückblick etwas viel schöner macht, als es tatsächlich war. Und wenn Leute so von der guten alten Zeit reden, wie damals das Leben ganz anders war und so viel schöner, und wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, wer von uns möchte wirklich im 19. Jahrhundert leben? Oder wenn man so sagt, man verklärt so die Zeiten, DDR, wer möchte da wirklich wieder leben? Also, nur das ist ja nicht das, was hier passiert. Da wird nicht so im Nachhinein, dass die Jünger Jesus verklären und sagen, ach, eigentlich war die Zeit mit ihm doch ganz schön. Sondern hier passiert etwas, so ja, wenn man es in Fernsehserien ausdrücken möchte, wird man sagen, der Undercover-Boss ist enttarnt. Der mittendrin unerkannt unter ihnen lebt und von vielen nicht erkannt wird. Und auf einmal wird ihnen klar in aller Deutlichkeit, wer Jesus wirklich ist. Und so ist ja auch bezeichnend, dass hier nicht auf dem Berg Jesus plötzlich von so einem Licht angestrahlt wird, dass er nicht wie auf so einem Bühnenscheinwerfer in ein Spotlicht getaucht wird, sondern er leuchtet. Er ist plötzlich so hell, dass es andere, die um ihn herum in helles Licht getaucht sind. Er ist nicht angestrahlt, er ist das Licht der Welt. Und das ist das, was die Jünger hier oben sehen. Jesus ist nicht verklärt, sondern er ist in Klarheit zu sehen. Er hat für ein paar Momente das abgelegt, was normalerweise in seinem Menschsein diese Herrlichkeit in ihm verborgen hat und weshalb viele ihn nicht erkannt haben. Manchmal ist die Ursache ja woanders. Jetzt im Frühjahr passiert es ja manchmal, kennt ihr vielleicht auch, man denkt, kommt irgendwo rein und denkt, ach, ist plötzlich draußen so schönes Wetter und da fällt einem ein, ach ja, stimmt, wir haben ja die Fenster geputzt. Ja, also das Problem war vorher nicht das Wetter, sondern dass wir nicht klar gesehen haben. Und so geht es hier den Jüngern. Auf einmal sehen sie, es wird ihnen diese Beschränkung weggenommen und sie sehen auf einmal, wer Jesus wirklich ist. Jetzt sehen sie ja nicht nur Jesus, sondern sie sehen, heißt es hier als nächstes, Jesus zusammen mit Mose und Elia. Mose, ja, in der Geschichte Israels, der Vermittler des alten Bundes dort am Sinai, der als 80-Jähriger immer den Berg rauf und runtersteigen musste, um das mit Gott hier auszuhandeln und wieder zu überbringen und wieder hoch. Mose, durch den Gott das Gesetz gegeben hat. Und das Gesetz, das ist in Israel ein ganz, ganz wichtiges, heiliges Gebilde, weil sie als Einzige wissen, woran wir sind mit Gott und was Gott von uns will. Und wo man Israel stolz drauf war, wir sind das Volk, dem Gott gesagt hat, wie Leben gelingen kann. Wir müssen nicht im Dunkeln tappen. Und dann Elia, ein Vertreter der Propheten, dieser manchmal unbequemen Mahner. Elia, dieser unerschrockene Prophet, der sich dort auf dem Karmel den ganzen Götzenpropheten entgegenstellt und sagt, wollen wir doch mal sehen, wer hier jetzt mit Feuer antwortet. Das soll der wirkliche Gott sein, der eifrig und entschieden dabei war. Und oft, wenn im Neuen Testament vom Alten Testament die Rede ist, dann trägt es den Titel Das Gesetz und die Propheten. Und damit ist gemeint das Alte Testament. Und hier steht ein Vertreter des Gesetzes, ein Vertreter der Propheten. Das heißt, Jesus unterhält sich hier mit den wichtigsten Gestalten des Alten Testaments. Und es geht darum, das erfahren wir aus anderen Berichten, aus anderen Evangelien, dass sie miteinander darüber gesprochen haben, was in der nächsten Zeit dort in Jerusalem auf Golgatha passieren wird. Und damit wird deutlich, dass Jesus die Mitte des Alten Testaments ist. Dass das ganze Alte Testament auf ihn hindeutet, auf ihn hinführt und in ihm seine Erfüllung findet. Und nicht nur das. Vom Neuen Testament wissen wir auch, dass in Jesus die ganze Weltgeschichte ihre Erfüllung findet. Nicht nur der Glanz, der von Jesus ausgeht, nicht nur die Helligkeit und Klarheit beeindrucken sie, sondern auch zu sehen, ja, welch eine Bedeutung Jesus für diese ganze Welt hat. Und das sehen sie in einem Augenblick. Jesus, das Ziel des alten Bundes, die Mitte der Schrift, das Zentrum der Geschichte. Und wenn man meint, es könnte nicht mehr doller kommen, dann passiert jetzt noch das Nächste. Dann hören sie, wie im Alten Testament aus der Wolke die Stimme Gottes, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Und wenn uns Leute aus dem Islam fragen, sagen, jeder Prophet braucht einer, der für ihn bürgt, der für ihn einsteht und es bestätigt, dass er Prophet ist. Und wenn sie uns fragen, und wer bürgt denn für Jesus? Dann sage ich, da schau, hör hin. Gott selber sagt, das ist mein geliebter Sohn. den sollt ihr hören. Und wenn im Koran steht, dass Gott keinen Sohn hat, kann man sagen, Gott ist da anderer Meinung. Das ist mein geliebter Sohn. Und das ist das zweite Mal, dass Gott das bestätigt. Bei der Taufe hat das auch schon getan. Also es ist gar keine Frage. Und es ist keineswegs hinterher irgendwo ihm angedichtet worden von seinen Jüngern, sondern es ist das klare Zeugnis Gottes selber. Das ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, auf dem meine Liebe und mein Wohlgefallen ruht. Hört auf ihn. Richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf ihn. Schaut auf ihn, was er tut, und hört vor allem auf das, was er euch sagt. Denn wenn es irgendwo einen Ort in dieser Welt gibt, wo man verbindliche Auskunft über Gott haben kann, dann ist das in Jesus und sonst nirgendwo. Und woher wir das wissen? Weil Gott es selber sagt. Nicht, weil wir meinen als Christen, wir hätten jetzt irgendwo die Wahrheit mit goldenen Löffeln gefressen und wissen dafür Bescheid. Nein, sondern weil Gott selber es sagt. Und weil Gott sagt, wenn ihr irgendwas verbindlich über mich wissen wollt, dann schaut auf Jesus und hört auf ihn. Kein Wunder, dass Petrus am liebsten da bleiben möchte. Drei Zelte will er bauen. So ungefähr hätte es dann wahrscheinlich ausgesehen. Ein Wallfahrtsort errichten, wo man immer wieder hin sich flüchten kann, wenn einem der Alltag zu viel wird. Aber noch liegen ja schwere Wochen, nicht nur vor Jesus, auch vor seinen Jüngern. Noch geht's ja hinunter ins Tal. Und auf dem Weg nach unten sagt Jesus ja noch so geheimnisvoll: Erzählt keinem davon bis nach meiner Auferstehung. Auferstehung, da heißt es dann weiter, sie rätseln, was meint er denn damit? Das kann doch gar nicht sein. Ganz vergessen, dass er schon ein paar Mal davon gesprochen hat, was ihm bevorsteht, dass er gefangen genommen wird, dass er angeklagt, verurteilt, gefoltert und umgebracht wird und dann auferstehen wird. Ja, es geht erst hinunter ins Tal, denn dieses Gipfelerlebnis, das dient nicht der Flucht aus dem Alltag. Das dient nicht dazu, die Augen zu verschließen vor den Schwierigkeiten, die kommen. Die Augen zuzumachen, sagen, ich sehe kein Corona, sondern es führt dazu, dass wir in all dem festhalten, wer Jesus ist. In all dem dieses Wissen mitnehmen, wer er ist. Diese Überzeugung mitnehmen, mit wem wir es zu tun haben. In der Niederungen des Alltags sich zu bewähren. Und so geht's hinunter, wieder vom Berg. Da geht's wieder dorthin, wo die Probleme warten. Und bei Markus, wenn man dann weiterliest, da findet man dann, das nächste Problem wartet schon direkt unten, wo sie ankommen. Wie hat sich das bewährt? Es gibt eine interessante Stelle. Den Jüngern ist ja nicht Hören und Sehen vergangen auf dem Berg, sondern sie haben Hören und Sehen gelernt. Und welche Auswirkungen das hat, das beschreibt Petrus dann im zweiten Brief, im ersten Kapitel, wo er dann sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben die Stimme gehört auf dem Berg. Nein, jetzt muss er es nicht mehr verschweigen. Jetzt ist längst Jesus auferstanden. Er darf drüber reden. Und jetzt ist Petrus so gegen Ende seines Lebens. Sein Lauf ist fast abgeschlossen. Und dann beschreibt er nochmal in seinem letzten Brief, das ist das, was mich durchgetragen hat in all den Jahren. Ich habe ihn gesehen in seiner Herrlichkeit. Ich habe die Stimme Gottes gehört, die mich auf Jesus hingewiesen hat. Und das hat mich gehalten all die Zeit. Das hat mir festgehalten, mit wem ich es in Jesus zu tun habe. Und seitdem weiß ich, dass ich nicht nur mit Jesus es mit einem zu tun habe, der da 3 Jahre mit uns über die Erde gegangen ist, der uns ein paar schöne Gleichnisse erzählt hat und ein paar schöne Tipps gegeben hat, sondern dass hier Gott selber in unsere Welt hineinkam und dass er sein Leben gelassen hat für mich und dass er auferstanden ist für mich und dass die Kraft, die in ihm ist, auch in uns wirksam ist. Ein Gipfel-Selfie, hätte Petrus ein Handy dabei gehabt, ne? Ja, Selfie mit Jesus, Mose und Elia auf dem Berg. Und dann per WhatsApp verschickt in die Welt. Hätte nicht diese Wirkung gehabt. Sondern zu hören, das selber zu erleben. Man kann sowas schlecht vermitteln. Aber wir können darum beten, dass wir solche Erlebnisse, solche Momente haben, wo uns Jesus in seiner Größe und Klarheit vor Augen steht. Das muss gar nicht auf dem Berg sein. Das kann beim Lesen in seinem Wort sein. Das kann im Gebet sein. Dass uns plötzlich klar ist, wer ist Jesus? Dass wir ein Stück von seiner Größe verstehen und dass wir hören, was er uns sagt und dass wir merken, seine Worte sind nicht so dahingesagt, sind Worte, die tragen, Worte, die Mut machen, Worte, die etwas versprechen, was Gott hält, weil er uns hält. So gehen sie damals in diese Passionszeit hinein, in dem Wissen, wer Jesus ist, erleben sie auch diese schwierigen Zeiten. Und trotz aller Krisen und trotz allem gebeutelt werden und trotz des eigenen Versagens, was auch Petrus selber erlebt, hat er trotz allem den Blick noch vor Augen, wer Jesus ist. Lasst uns beten. Herr Jesus, erhalte uns den Blick, die Sicht dafür, wer du bist, dass wir dich immer besser kennenlernen, das Staunen nie verlernen, wer du bist. In deiner Wahrheit und Klarheit, in deiner Liebe, in deiner Zuwendung, in deiner Vergebung. Danke, dass wir leben von deiner Barmherzigkeit. Danke, Vater, dass wir dir so wichtig sind, dass du alles in Bewegung setzt, weil du uns ewig bei dir haben willst. Danke, dass du uns durchträgst und uns solche Ermutigungen mitten im Alltag geben kannst, zu sehen, wer du bist, zu hören, was du uns sagst und zu glauben, was du uns versprichst. Amen.